Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Ich möchte zwei Bemerkungen machen zu dem, was ich bisher gesagt habe, das vielleicht nicht klar durchgekommen ist und das ich gerne wirklich richtig verstanden haben möchte. Zunächst einmal, der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort ist der große Marienheilige überhaupt in der Geschichte der Kirche. Und das, was die Mutter Gottes durch ihn gewirkt hat, ist einzig in seiner Art. Und aus diesem Grunde gibt es nichts Vollkommeneres für einen Katholiken als die Ganzhingabe an die Mutter Gottes gemäß dem heiligen Grignion de Montfort. Er hat diese Gnade bekommen, um die Katholiken, um die Kinder Mariens zur vollkommenen Andacht, zum bestmöglichen Verhältnis zur Mutter Gottes zu bringen. Und das drückt sich aus, besonders in zwei Teilen, in seinem Weiheakt, das ist der Akt, diese Konsekration, über die ich gesprochen habe, der Weiheakt, auf den man sich gemäß seinem Willen während 33 Tage vorbereiten will, soll. Er pocht darauf, dass es 33 Tage sind, weil es symbolisch das Leben Jesu Christi der 33 Jahre gleichsam abbildet. Jesu 33 Jahre auf Erden. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann anschließend muss diese Weihe gelebt werden und da führt er das ganze Leben eben auf die berühmte kurze montfortanische Formel zurück. Dieses in Maria, durch Maria, mit Maria, für Maria, dass alles dadurch auf bester Weise für Christus, durch Christus, mit Christus und in Christus getan wird. Nun, im Goldenen Buch oder vor allen Dingen in seinem Traktat, Traité de la vraie dévotion, in diesem Traktat, den er geschrieben hat, genauso in seinem Buch Das Geheimnis Marie, Le Secret de Marie, spricht der heilige Grignion de Montfort eben über diese Selbstheiligung. Ich versuchte das in diesem kleinen Büchlein, ist es dargestellt in der Vorbereitung, dass es hier darum geht, dass ich mein persönliches Leben zu Gott ganz ausrichte und mich heilige. Das ist mein persönlicher Weg zu Gott. In diesem ganzen Werk des heiligen Grignion de Montfort finden sich zwei kleine Abschnitte, die auch den Nächsten betreffen. Nämlich, er schreibt, dass die vollkommene Hingabe an Maria als eine Frucht auch dem Nächsten sehr zugütlich wäre. Und sonst schreibt er nichts darüber. Das bedeutet, dass Grignion de Montfort grundsätzlich bereits den Nächsten vor Augen hat und selbstverständlich alles mit Maria, durch Maria, in Maria und für Maria zu tun, ist nämlich auch alles, was den Nächsten betrifft, das ist klar. Nur kommt in seiner ganzen Darstellung der Marienweihe dieser Aspekt noch nicht zur Geltung. Er hat einfach entweder die Mutter Gottes wollte es einem anderen geben, was sie getan hat beim heiligen Maximilian, oder eben auch der heilige Ludwig Maria sollte sich auf das konzentrieren, weil man schließlich nicht einer alles sagen kann. Das ist ganz selbstverständlich. Deshalb tut die Mutter Gottes auch an verschiedenen Orten erscheinen und erlaubt es verschiedene heilige Kirchenlehrer, das ganze göttliche Geheimnis aus verschiedener Sicht betrachten und alles sich das ergänzt. Es soll bloß nicht jemand kommen und ich würde den heiligen Grignion, den von Mohr herabniedigen und dass der nichts am Hut mette mit dem Nächsten und solches Zeugs. Das ist selbstverständlich nie der Fall. Im Gegenteil. Heilige Grignion de Montfort war, wie ich am Anfang gesagt habe, der große Apostel von Frankreich und damit eben derjenige, der Missionar, der sich vor allem ums Heil der Seelen eben in den ganzen Regionen, wo er als apostolischer, päpstlicher Missionar gewirkt hat, eben alles hingegeben hat und bei der Predigt und der Missionen auch noch gestorben ist am 28. April 1716. Das bedeutet aber nicht, dass mit Grignion de Montfort die Welt aufhört, sondern eben, dass die Mutter Gottes diese Ergänzung gibt und das dürfen wir dankbar durch den heiligen Maximilian Kolbe erfahren und aus diesem Grunde haben wir die doppelte Weihe. Die Weihe von Grignion de Montfort, die spezifisch ist für meine Heiligung und mein Weg zu Gott, die Gottesliebe, mein Verhältnis zu Gott, wie ich besagt habe, und die Weihe nach dem heiligen Maximilian Kolbe, die spezifisch ist für die Nächstenliebe, das heißt für meine Aufgabe in meinem kurzen Leben, so viel wie möglich Seelen dem Heiland zuzuführen, Seelen zu retten. Somit ergänzt sich das in wunderbarer Weise und wir sollten dafür dankbar sein. Die zweite Bemerkung ist, jetzt habe ich vielleicht Sie ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, wie machen wir jetzt das? Schauen Sie, wenn Sie zuerst zu Maria gelangt sind durch Grignion de Montfort, seien Sie dankbar. Es ist die vollkommene Hingabe. Sie haben das Schönste bekommen, was der Himmel Ihnen in dieser Zeit geben könnte. Jetzt entdecken Sie die MI. Jetzt machen Sie gerade diese Ergänzung. Wunderbar, das passt herrlich. Jetzt wird meine ganze Hingabe noch ausgeweitet, befruchtet. Und insofern wird natürlich auf diese Weise mein ganzes Leben auch jetzt noch intensiviert, alles für Maria. Wenn Sie aber Grignion noch nicht kennen oder die Weihe nicht abgelegt haben, und jetzt die Mutter Gottes es sollte, dass sie zuerst die MI kennen. Das ist meistens jemand, der halt nicht schon lange in der Tradition ist oder in Ländern ist, wo die montfortanischen Exerzitien noch nicht sind. Entschuldigen Sie, wenn ich es Ihnen sage, dann die montfortanischen Exerzitien hat es nicht immer gegeben. Die wurden zuerst erdacht von ein paar Priestern, von denen einer Pater Mörgeli, der andere Pater Castellin und der dritte Pater Stellin hieß. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Jedenfalls wurde das 2007, haben wir das zusammen ausgearbeitet. Also Pater Castellin, das war eine andere Richtung. Und dann wurden zum ersten Mal in der Bruderschaft, in der Tradition, montfortanische Exerzitien gepredigt. Und seither hat sich das ausgeweitet. Und diese Exerzitien sind wunderbar und ich lade jeden von Ihnen ein, daran teilzunehmen und diese 33 Tage Vorbereitung auch wirklich tief bestens zu machen. Aber wenn Sie es noch nicht gemacht haben und jetzt den heiligen Maximilian kennenlernen, so will die Mutter Gottes, dass Sie jetzt damit anfangen. Gerade so, wie sie es will. Der eine bekommt, zuerst eine Lilie und dann eine Rose und der andere kriegt erst die Rose und dann die Lilie. Dass beide nachher die Rose und die Lilie zusammen haben, das ist das Wichtigste. Okay? So. Damit haben wir nicht diese Fragen, was zuerst, was nachher, wie und so, einfach schon gelöst. Im letzten heutigen Abendvortrag möchte ich dann ein paar Anweisungen geben für die Personen. Ich wünsche mir, ich bitte Sie, ich flehe Sie an im Namen der Immaculata, dass hier niemand Portacelli verlässt, der nicht Ritter der Immaculata ist. Wenn Sie schon sind, erneuern Sie das morgen am Schluss unserer Exerzitien von ganzem Herzen, nachdem Sie so viel von der Mutter Gottes jetzt erhalten haben. Wenn Sie es noch nicht sind, dann werden Sie es halt. Ist ganz einfach. Nun, wir sind immer noch bei den Mitteln, um diese große Wirklichkeit Fatima und MI immer noch besser zu realisieren. Nun kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt herein, den wir insbesondere am 13. Juli 1917 in Fatima finden. Es ist der Kampfaspekt, es ist der Krieg. Wir haben bisher noch nicht oft genug darüber gesprochen, dass die Milizia Immacolata eine Kampftruppe ist. Es ist tatsächlich der Krieg. Der heilige Maximilian Kolbe benutzt die Militärsprache sehr gerne, um zu zeigen, wir sind die Glieder der Ecclesia Militans. Wir sind hier in der streitenden Kirche. Maximilian Kolbe führt hier sein ganzes Ideal der Immaculata, das Für und Gegen. Das heißt, sich für Christus zu entscheiden, heißt automatisch Nein zu sagen zu allen Anfechtungen des Teufels. Das ist übrigens so Taufgelöbnis. Ich kann nicht für Christus Ja sagen und dem Teufel auch noch die Hand geben. Das geht nicht. Und das ist, was wir ja schließlich sehr gerne tun würden. Nicht direkt dem Teufel, aber eben seinem Ideal. Wir wollten eigentlich immer gerne auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir wollten gerne Jesus lieben und aber auch ein bisschen die Geschmäcker der Welt mitnehmen. So, und insofern teilen wir uns das Leben aus und dann kommt eine große Inkonsequenz oder eine, sagen wir mal, eine geistliche Schizophrenie in unser Leben, dass wir ein Doppelleben führen. Und das müssen wir vermeiden. Und hier wird in einer neuen Weise Fatima und die MI zu einem ganz, ganz großen, herrlichen Leitstern, der unser Leben in Ordnung bringt. Denn das Problem des Doppellebens, das ist ja ein Wesensproblem, das wir alle haben. Warum? Weil wir in unserem Glauben, wenn wir ihn schon fest haben, eingekesselt sind, gleichsam in unsere kleine Zellen, die wir da haben, in unsere eigene Familie und manchmal noch nicht mal da, in der Familie nur in meinem kleinen Zimmer und vielleicht noch gerade versteckt unter dem Bett, nicht? Und dann der Rest ist völlig anders. So bin ich einer hier, so bin ich am Sonntagmorgen von 10 bis 11 ein frommer Diener Mariens und unter der Woche bin ich gleichsam nicht sehr verschieden von irgendwelchen Leuten, die den Idealen des Tieres, der Freimaurer huldigen und genauso liberal eben die Dinge sehen und sie realisieren. Und das ist leider eine große Gefahr. Und um dieser Gefahr zu entgegnen, müssen wir jetzt auch wieder diese Einladung der Mutter Gottes nehmen. Die Einladung der Mutter Gottes, zum Beispiel die MI. Hier sieht Maximilian Kolbe, das ist die Gründung, er sieht die Feinde der Kirche, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, und er stellt ihnen entgegen die Lösung. Und hier wird sofort Krieg erklärt, auf Leben und Tod, das ist ganz klar. Hier auf einer Seite das Heerbanner des bösen Feindes mit seinen unsagbar starken Armeen und hier das Heerbanner Christi mit seiner ganz kleinen und relativ armen und schwachen Truppe. Das ist es. Der heilige Quirinius de Montfort hingegen tut dieses berühmte ignatianische zwei Banner, die Wahrheit eben ausführen. Und das ist sehr, sehr interessant. Schauen Sie, der heilige Ignatius, der stellt die beiden Banner ganz klar dar. Hier ist das Programm Christi. Das sind die 8 Seligkeiten, selig die Armen im Geiste, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und hier das Heerbanner des Teufels. Das sind die 3 Konkupiszenzia, die Fleischeslust, die Augenlust und die Hoffart des Lebens. Und das ist die Taktik des Teufels, die sich widerspiegelt in den 3 Versuchungen unseres Heilandes Jesus Christus. Dass wir der Materie und dem Fleisch huldigen, den Sinneslüsten, das ist die Fleischeslust, dass wir der Eitelkeit und dem Stolz huldigen, des Eigensinns und des Egoismus, das ist die Augenlust. Und dann ist es der Stolz, die Hoffart des Lebens, dass wir uns selber nur als existent betrachten und alles auf uns beziehen und wir die Herren sind. Mein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Ja, genau. So, und das ist eben, da gibt es natürlich einen Clash, der nie verbunden werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Deshalb sind die ignatianischen Exerzisen auf diesem Hintergrund ein Heilmittel für unsere Zeit, wo man gerade diesen Kriegszustand der streitenden Kirche völlig verwischt. Wenn Sie vor kurzem unter Umständen gewisse Leute von Ihnen noch von Modernismus kommen, dann werden Sie eines mit Sicherheit sagen können. Das Wort streitende Kirche hören Sie dort seit 50 Jahren nie mehr. Kein Wort. Und dieser Kampf des Geistes zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Licht und Finsternis, ist irgendwo verschwommen in einer irgendwelchen nebulosen Welt, wo alles irgendwo gut ist und alles irgendwo nett sein soll. Aber keine Wahrheit gegen den Irrtum oder ein Irrtum gegen die Wahrheit. Das Gute gegen das Böse. Und schon gar nicht der Teufel eben gegen die Mutter Gottes. Der heilige Quirinius de Montfort, er geht weiter in seinem Buch Der Liebe zur ewigen Weisheit, wo er eben die wahre Weisheit, die Christus ist, und das ganze Leben Christi und besonders eben die Lehre Christi, wiederum die 8 Seligkeiten, entgegensetzt der falschen, der weltlichen Weisheit, der Sapientia Diabolica Terrenae Animalis. Er zitiert dann den Brief des heiligen Jakobus, das 3. Kapitel, der 13., 14. Vers, wo eben der heilige Jakobus im Jakobusbrief ganz klar sagt, die Weisheit Gottes und der gegenüber ist diese falsche Weisheit der Welt oder diese Klugheit der Welt, die eben Terrena, die irdisch ist, animalis, fleischig ist und Diabolica, teuflisch, und das Teuflische ist eben der Stolz, ich will Gott nicht dienen. Hier Und das haben wir immer gesagt, hier ist die ist der heilige Ignatius de Montfort eine wichtige Präzision und Verdeutlichung dessen, was der heilige Ignatius uns vorher gegeben hat, was ganz wichtig ist. Ignatius de Montfort zeigt dann eben, dass die Zwischenwände zwischen dem ist nicht so einfach. Es ist sehr einfach zu erkennen zwischen Gut und Böse. Das ist schlecht, das ist gut. Und das ist falsch und das ist wahr. Und das führt zur Hölle und das führt zum Himmel. Das ist vom Teufel, das ist von Christus. Hier ist Jerusalem und dort ist Babylon. Das ist wunderbar und frisch und wichtig. Und Grignion de Montfort führt weiter und sagt, pass mal auf. Die Trennlinie ist nicht so sehr, dass du hier Monstern hast oder nur hier die schwarzen und dann die weißen Schafe, rechts und links. Sondern die Trennlinie ist etwas fein, ist ganz fein. Und er stellt dann uns dar, dass eben die Weisheit so aussieht, dass es nicht so ist, dass man hier die Hörner des Teufels sieht und dort nur Engel. Sondern hier hast du Leute, die Engelsgestalten, liebe Gestalten, ehrwürdige Herren mit Krawatte und sehr, sehr angetan, die sehr weise sind, die sehr klug sind, die sehr freundlich sind. Und das ist genau das, was wir haben. Das Böse ist nämlich nicht hier, was sich zeigt in den furchtbarsten, wenn ich so sagen, grauenhaftesten Bildern, wie man es manchmal sieht, immer nur der Teufel und dann das Gute. Das Böse, der Teufel ist ja viel zu intelligent. Er zeigt sich unter der Gestalt einer Weisheit, einer Klugheit, die sich weltlich gibt, mit einer unheimlichen Attraktion. Das sind Leute, die tatsächlich eine gewisse Ausstrahlung haben, die eine Güte besitzen, die die Werte, die natürlichen Werte möchten weiter verbreiten, die tatsächlich sagen, ja selbstverständlich, wir glauben, wir sind Katholiken, wir sind Christen, aber man soll bloß nicht übertreiben. Bloß nicht übertreiben. Ne? Und diese Leute, wenn sie das vorstellen, wenn sie das einmal durchlesen, dann werden sie sehen, dass diese weltliche Weisheit eben diejenige ist, die sich nach den Grundsätzen der Welt gibt. Sie stellt die Religion, wenn sie noch da ist, in den Dienst der Welt. Das bedeutet, für mich ist das Leben, dass ich lieb bin, dass ich klug bin, dass ich ordentlich bin, dass ich angesehen bin. Das erste Gebot ist, du musst viele Freunde haben. Das zweite Gebot, du musst immer lustig sein. Das dritte Gebot, du musst dich immer über alles interessieren. Du musst immer ganz offen sein für deine Lieben. Und das vierte Gebot und so weiter und so fort, nicht? Du musst unbedingt aufpassen, dass alle dich schätzen und musst auch so leben, dass alle sehen, wie gut und angenehm du bist. Das gute, angenehme Leben. Was interessiert einen jungen Menschen? Was bringt ihn so leicht weg? Wenn ihnen ein Mann, eine Persönlichkeit eben begegnet, die eine gewisse Gestalt hat, gewisse Ideale, ein gewisses Ideal, die Menschheit verbinden, alle Menschen zu lieben, komm, wir werden zusammen uns küssen und werden miteinander eine bessere Welt aufbauen, das hört sich alles so gut an. Das ist nicht der Teufel, der anfängt, der hat schöne, wichtige, sehr interessante Werte und die Jugend fällt dann drauf rein. Und das ist diese falsche Weisheit. Deshalb, wenn Sie einmal das Buch Die Liebe der zur ewigen Weisheit vom heiligen Grignion de Montfort bekommen können, lesen Sie das durch, besonders dann, wenn er von der falschen Weisheit eben spricht, um sie zu demaskieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und hier gehen wir jetzt weiter. Genau dasselbe ist die MI. Bei der MI ist alles aufgebaut eben in diesem Gewinnen der Welt für die Immaculata. Aber von wem? Wo sind die potenziellen neuen Ritter? Wo sind die Kinder Mariens, die ich suchen will und die der Mutter ins Herz und zu Füßen legen? Die sind leider Gottes auf der anderen Seite. Die sind bei der feindlichen Armee. Die sind wenigstens dort engagiert. Vielleicht wissen sie es gar nicht warum oder meinen gar nicht, dass es etwas Besseres gibt. Sie sind Heretiker, sie sind Schismatiker, sie sind Heiden, sie sind Juden, sie sind Freimaurer, sie sind Sünder, die sich von Gott abgewandt haben und die Mutter Gottes entweder nicht kennen oder sie nicht mehr kennen wollen. Das sind diejenigen, zu denen wir gehen. Und dann wird, wenn wir uns zu denen hinwenden und mit unseren Waffen jetzt einmal anfangen, dorthin zu schießen, dann glauben sie nicht, dass sie sagen, hey, kommt, sondern die werden wütend werden. Und dann gibt's Krieg, und dann gibt's Kampf und dann geht's los. Und dann sagt Maximilian Kolbe, auf diesen Kampf, mein lieber Freund, musst du vorbereitet sein. Die größte Vorbereitung ist dein Vertrauen zur Immaculata. Brauchst keine Angst zu haben. Wenn du einer bist unter Millionen, dann stehst du deinen Mann und wirst nicht dumm fallen. Selbst wenn alles sich gegen dich verschwört, wenn du die Immaculata hast. Wenn du aber alles hättest, alles Geld, allen Einfluss, alle Freunde der Welt und die Immaculata unter die Stand der Gnade nicht hast, hast alles verloren. Seht, und das ist ganz wichtig. Und in Fatima finden wir genau dasselbe. Was ist das erste Wort des Engels? Genau diese Antagonie, genauso dieser Kampf. Ich bete an. Das ist diejenigen, die sich auf die Seite Gottes stellen. Oh mein Gott, ich bete an. Das sind die großen Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Anbetung. Ich bitte dich um Verzeihung. Für jene, die dich nicht anbeten, genau das Gegenteil, die dir entgegenstehen. Und damit sehen wir, dass die Welt in zwei Teile aufgeteilt ist. Und wir müssen uns entscheiden. Und was ist das große Problem heute? Dass wir zwischendrin rumschwimmen. Einmal hier, einmal dort. Einmal hier, einmal dort. Und meinen, das ist das normale Leben. Und wissen Sie, was der Modernismus ist? Das ist gleichsam die Unterschrift. Das ist normal. Dass du heute hier und morgen dort bist. Denn du musst universal sein. Du musst alle lieben. Deshalb macht es gar nichts, wenn du heute ein bisschen da bist und ein bisschen dort. Weil der Heiland immer voll Misericordia, barmherzig ist. So wird die Religion umgewandelt eben in einen Pazifismus, ein Friede um jeden Preis, wo immer alles lieb und recht sein muss. Und wenn es nicht lieb und recht ist, wenn man von Kampf spricht, Krieg, und dann hört man plötzlich an, und das ist dann das Böse. Frieden um jeden Preis. Wir müssen unsere Ruhe haben, und deshalb soll der glauben, was er will, und der tun, was er will, und wir alle kommen in den Himmel, weil wir so brav sind. So ist das so. Das ist genau diese Sache. Und das demaskiert unsere liebe Frau. 1917 kommen diese feindlichen Kräfte, die diese Ideologie in die Welt hineinschmeißen. Genau diese Ideologie, um natürlich ihren Krieg zu kämpfen. Die denken nicht an den Frieden. Die wollen nun uns einlullen, dass wir einschlafen und meinen, der Feind ist zum Freund geworden und alles lieb und recht, dass wir keine Motivation mehr haben zu kämpfen. Und dann hat er gleich das Spiel, uns die Kugel in das Herz zu schießen oder das Messer ins Herz zu stoßen. Und nun kommt Maria, die Mutter Gottes, die das immer vorbringt, aber insbesondere, wenn sie das große Geheimnis uns enthüllt. Das große Geheimnis von Fatima, das steht ja unter dem Zeichen, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Wenn ich spreche von einem Triumph, dann habe ich vorher auch gesprochen von einem Kampf. Und von einem Kampf, der bis ans Ende geht. Und wo einerseits der Triumph, der Sieg, und der andererseits die Niederlage ist. Das sagt die Schwester Lucia zum schon erwähnten Pater Fuentes, dass das der Letztkampf ist, der Endkampf. The Devil's Final Battle. Der Letztkampf des Teufels, der eben, in dem wir eigentlich richtig schon groß sind. Und nun ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das auch richtig verstehen. Die Mutter Gottes erscheint zum dritten Mal am 13. Juli und sie öffnet zum dritten Mal ihr Herz. Sie öffnet die Hände, wie in den zwei vorhergehenden Monaten, und dann sehen die Kinder, und das ist der erste Teil des großen Geheimnisses von Fatima, die Hölle. Sie sehen das Feuer der Hölle. Der Strahl schien die Erde zu durchdringen, und wir sahen gleichsam ein Feuermeer. Eingetaucht in dieses Feuer waren Teufel und Seelen in menschlicher Gestalt. Sie sahen aus, als wären sie durch scheinende Kohlen, schwarz oder bronzefarbig glühend. Sie trieben im Feuer dahin, emporgehoben von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Dann fielen sie nach allen Richtungen hernieder, wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die uns entsetzten und vor Angst zittern ließen. Man konnte die Teufel an ihrer entsetzlichen, abstoßenden Ähnlichkeit mit scheußlichen, unbekannten, durchsichtigen, schwarzen Tieren erkennen. Erschrocken, wie um Hilfe flehend, schauten wir unsere liebe Frau an. Sie aber sagte zu uns so sanft und traurig: Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. So, jetzt haben sie beiden, Und hier müssen wir einmal ganz klar sehen, dass hier eine Verbindung besteht zwischen dem, was der Heiland uns durch den heiligen Johannes in der Apokalypse ganz klar erwähnt und erklärt, mit Fatima und auch mit der MI. Alles geht hier zusammen. Erlauben Sie mir, diese Analyse Ihnen jetzt ein klein bisschen zu erklären. Zunächst einmal, wenn eben in der Apokalypse im 12. Kapitel die Rede ist von der großen Frau am Himmel, von der apokalyptischen Frau, dann zeigt eben die Apokalypse der heilige Johannes ein ganz, ganz großes Geheimnis, ein ganz großer Kampf. Er schreibt zunächst einmal, und ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Siehe, der große Drache in Feuerfarben. Und der Drache erzürnte über die Frau und er ging weg, um mit dem Reste ihrer Nachkommenschaft den Kampf zu beginnen, mit denen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Als man die Schwester Lucia immer wieder fragte wegen dem dritten Geheimnis, dann sagte sie des Öfteren, es gibt hier des Öfteren gewisse Anhalte, man sollte in der Apokalypse finden sie es im 12. und in den nachstehenden Kapiteln. So ungefähr hat sie es gesagt, mehrere Male. Das 12. Kapitel wird jedes Mal erwähnt von der Schwester Lucia. Die hat nicht geantwortet, was im dritten Geheimnis steht. Die hat gesagt, das findet ihr im 12. Kapitel und den nachfolgenden. Also hier, das ist das 12. Kapitel, was Sie gerade gehört haben. Hier haben wir eine ganz klare Abgrenzung. Einerseits haben wir das Zeichen am Himmel, die Frau, das apokalyptische Weib mit der Sonne umkleidet, den Mond zu ihren Füßen und um ihr Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie ist die apokalyptische Frau, die dasteht, die Mutter, die Königin, es ist die Mutter Gottes, es ist die von Gott Gesandte, die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Und ihr gegenüber steht nun auf in diesen Endzeiten und schon die ganze Zeit der Kirche, aber besonders in den Endzeiten, zuerst der Drache selbst. Das ist es, der Drache. Der Drache, das ist die alte Schlange, das ist Satan selbst, der Luzifer, der eben am Anfang gesagt hat, in der Geschichte aller Seienden, ich will Gott nicht dienen, und dann Adam und Eva versucht hat, ihr werdet sein wie Gott. Und dieser Drache in Feuerfarben erzürnt über die Frau. Und sein großer Kampf ist eben mit dem Rest ihrer Nachkommenschaft, weil er sie nicht besiegen kann, eben Krieg zu führen. Und denen, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, die also dem Herrn treu sind. Und die versucht er jetzt auf sich zu ziehen und einer nach dem anderen in den Schlund der Hölle zu ziehen. Das ist ja der Sinn und die einzige Ambition und der einzige Wunsch und sein ganzes Bemühen des Teufels. Alles andere ist zweitrangig. Er will, dass du in die Hölle kommst und ich auch. Und deshalb macht er alles, was er nur kann. Und das ist die Intelligenz des Drachen, dass er alles versucht, die Nachkommen eben Jesu und Marie, die Kinder Gottes eben zu versuchen und hineinzubringen in den Feuerstund der Hölle. Also die große und eigentliche einzige Absicht des Drachen ist, denken Sie daran immer, wenn Sie immer hören, der Teufel hier, der Teufel dort. Das ist alles ein bisschen oberflächlich. Du musst immer wissen, der Teufel ist nicht daran interessiert, dass du dein Geld verlierst oder deinen Job verlierst oder dass es dir vielleicht besser oder schlechter geht oder dass hier einer gewinnt oder einer verliert. Der Teufel hat eigentlich nur eine große Ambition, dass er dich in die Verdammnis wirft. Und im ersten Geheimnis von Fatimas haben wir genau die Vision dieses großen Unglücks. Das sehen jetzt die Kinder, das ist das Wirken des Drachen. Hier ist die Folge des Wirkens des Drachen. Der Drachen will das, der Feuerschlund und die Seelen, die da reinfallen. Und jede einzelne. Und dann kommt die Antwort. Hier seht ihr die große, wenn wir so sagen, das große Programm des Drachen des Satans. Und dem gegenüber, wo ist die Rettung? Die Mutter Gottes zeigt, ihr habt die Hölle gesehen, in welche die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie davor zu bewahren, möchte Gott auf der Welt die Verehrung meines unbefleckten Herzens verbreiten. Sehen Sie? Diese Verehrung haben wir jetzt schon gesehen. Wir haben das unbefleckte Herz schon wirklich betrachtet, meine Lieben. Es drückt sich in äußeren Werken aus, wie sie geschehen haben. Die erste Sühnesamstage, die Weihe ans unbefleckte Herz Maria, besteht aber vor allem in der inneren Seelenhaltung. Das Herz Maria gibt uns die Sehnsucht nach der Rettung der Seelen. Der eigenen Seele zunächst und die des Nächsten. Und wodurch? Durch die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, durch die Bemühung um ihre Bekehrung, damit wir alle Maria und dieses Herz als unsere Zuflucht finden und den Weg, der uns zu Gott führt, wie wir schon viel gesehen haben. Und nun sehen wir beim heiligen Maximilian etwas Ähnliches. Der heilige Maximilian sieht nun diesen Teufel vor sich. Er sieht diesen Drachen, der eben die ganze Welt umgarnt. Er kommt nach 1917, ist er in Rom und sieht, dass plötzlich in Rom die Flagge, die Fahne des Drachen, die Fahne Satans hoch erhoben wird von seinen riesigen Armeen. Er ist gewahr, weil sein Heimatland in Gefahr ist, eben vom Kommunismus, von der anderen großen Fahne des Teufels eben überrannt zu werden. Und er sieht vor allen Dingen das eine. Er sieht das, die Seelen fallen in die Hölle. Die Heretiker, Schismatiker, was sind es für welche, die Gott nicht kennen oder nicht die Gott gekannt, aber geleugnet haben. Die armen Sünder sind diejenigen, die um Gott wissen, aber sein Gesetz verachten und mit Füßen treten. Die Heiden und Juden, die kennen Gott gar nicht. Und die Freimaurer, die haben sich als die Feinde Gottes erklärt. Und nun sieht er, was habe ich zu tun? Und er fordert seine Ritter auf, im Namen der Immaculata eben diese Menschen einzeln Stück für Stück zu bekehren. Einer nach dem anderen. So sehen wir eine schöne und sehr intensive und sehr begeisternde Linie. Hier haben wir die Apokalypse, die geheime Offenbarung, das 12. Kapitel, das uns klar sagt, der Drache und sein Bemühen. Und dagegen steht der Drache und der Drache ist Satan. Und die Antwort darauf, das sind die Kinder Mariens, das sind die Kinder der großen Frau am Himmel, die eben die Lösung bringen wird. Denn wir werden sehen, dass der Drache und das erste und das zweite Tier, das nachher beschrieben wird, alle von der Frau, vom apokalyptischen Weib überwunden werden. Und dann haben wir Fatima. Und in Fatima haben wir ihr das erste Geheimnis. Und das Geheimnis ist eine, wenn ich so sagen, eine Illustration genau dieser ersten, dieser Offenbarung des Drachen, wo die Mutter Gottes ganz klar zeigt, unseren Kindern und damit diesen verrückten Modernisten, die die Hölle leugnen, eigentlich eine Eins auswischt und sagen, ihr seid ja verrückt. Das ist genau das, was der Drache will. Und zeigt den Kindern das ganze Ausmaß und die Furchtbarkeit der Hölle. Und sieht, dass das einzige große Problem ist und die einzige Sache, die wirklich zählt in der Welt, dass es hier Seelen gibt und massenweise, die eben für immer und ewig nach einer kurzen Zeit in dieser armseligen Welt in die Hölle fallen. Und sie will es nicht, sie will sie retten. Aber sie ist diese Macht des Drachen, der unheimliche Anziehungskraft hat. Unheimliche Anziehungskraft. Und das genau eben sagt die Mutter Gottes. Die Antwort ist, mein unbeflecktes Herz. Und nun kommt der heilige Maximilian Kolbe, gründet die MI und sieht genau dasselbe. Er sieht, dass diese vielen Seelen alle überall auf der Welt eben dem Teufel in die Hände rennen und auf dem breiten Weg gleichsam, dass sie sich freuen, eben immer näher zum Abgrund, zum Schlund zu gehen. Um sie davor zu bewahren, gründet er die MI, die kleine Armee derer, die eben jetzt versuchen, eben Seele um Seele dem Teufel zu entreißen. Das ist die Arbeit des Ritters. Das ist kein Massenwirken, das ist einfach der Ritter der Immaculata. Und wie stellt er ihn vor? Eben der heilige Maximilian sagt eben diese große, herrliche Sache. Dieses Ideal vertraut der Maximilian der Heilige seinen Rittern an, die den Todfeind der Seelen mit allen Mitteln angreifen sollen. Und dieser Kampf, meine lieben Freunde, wird immer ein Einzelkampf sein. Wir kämpfen nicht mit einem Kollektiv. Wir kämpfen um eine Seele nach der anderen. Wenn wir um Bekehrung Russlands bitten, die Mutter Gottes, dann ist es eine Seele nach der anderen. Das ist es sehr wichtig. Es geht um jede einzelne Seele, die vor dem Höllenfeuer zu bewahren ist. Wir haben schon oft und manchmal zitiert, wenn da jemand sich bekehrt hat, in Japan. Und hat gesagt, wenn ihr nicht da wärt, wäre ich jetzt noch Heide, würde nichts wissen. Und Maximilian freut sich so sehr, hat sich's gelohnt, wenn es nur dieser einer sich bekehrt hätte. Es geht ihn um jeden Einzelnen. Man sieht im ganzen Leben des heiligen Maximilian und alles, was er den Ritter sagt, und sagt ihnen, ihr sollt euch nie scheuen, selbst wenn ihr zu einem geht, selbst wenn ihr eine einzige Seele aus dem ganzen Schlund herausgehaust sieht, habt ihr voll gearbeitet. Seht. Der einsame Ritter im Kampf um jede einsame Seele. Das ist die Grundlage der MI. Und das nennt er MI1. MI1 ist eigentlich das persönliche Engagement, das jeder eigentlich realisieren muss. Und er schreibt, im ersten Grad der MI weiht sich jeder Einzelne der Immaculata, bemüht sich persönlich um die Verwirklichung des Zieles der MI gemäß der ihm von Gott gegebenen Talente und Fähigkeiten. So sagt er's. Seht, dem Teufel, der sich jede einzelne Seele vornimmt und keine vergisst, das sagt ja der heilige Ignatius ganz klar, nach den Ignatius Kursin wird dein Name mit Rot unterstrichen werden in der Liste des bösen Feindes. Und dann wirst du besonders angegriffen werden. Ja, genau, er vergisst keinen. Und diesem Teufel, der sich jetzt um jeden Einzelnen kümmert, stellt sich der Ritter umgeben. Und wir leben in der Welt. Und das sollte man eben sehen. Aber wir sind nicht mehr von der Welt. Durchdringen von der Gegenwart der Immaculata. Seht, da zeigt es, was ich zu tun habe. Hier kommt die große Aufgabe meines Lebens nochmal ganz krass, ganz wirklich groß zu Augen. Was habe ich in meinem kurzen Leben zu tun? Hier sind die Leute um mich herum und die rennen dem Abgrund zu. Ob ich jetzt Arbeiter bin, die zweitrangigen Dinge, das ist wirklich, wirklich zweitrangig. Das sind die Umstände, in die ich hineingeworfen wurde, durch die Schicksale meines Lebens, durch meine Erziehung und weiß ich was alles. Das kann alles und will alles die Mutter Gottes benutzen, damit du in dem Allem eben Ritter bist. Klar siehst die Gefahr. Um mich herum ist eigentlich, sieht alles schön aus. Aber dieses herrliche Paradies mit allen seinen Computern und Filmen und allen seinem leichten Leben, mit seinem vielen Geld und mit seinem unendlichen Urlaub und mit den vielen Glückseligkeiten, die die Welt gibt, mit den unendlichen Möglichkeiten der Zerstreuung, das ist ein ganz, ganz dünne Schicht. Und unter dieser Schicht brodelt die Hölle. Ich war gerade vor einer Woche auf dem Höllenberg Unsen. Das ist brutal. Das ist ein Vulkan in Japan, im Süden. Das ist Wahnsinn. Da kommt man da hoch und dann sind diese heißen Quellen. Und das ist man da und diesen Schwefelquellen, da stinkt's. Und da muss man da sehen, dann kommt man so eine und dann kommt das heiße Wasser da raus und dann kommt man da in das Zentrum. Da soll, glaube ich, das Wasser 2000 Grad sein. Da zischt's und macht's, gell? Und da wurden dann die Christen reingelassen, lebendig, nicht? Und so verbrannt, damit sie den Glauben verlieren. Damals in der Christenverfolgung. Das war furchtbar. Und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt, und da lauft man dann praktisch da darüber auf dem Ding. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt da plötzlich hier unter mir plötzlich so ein Ding, weil die wandern diese Quellen, dann fliege ich da rein. Das ist nämlich sehr, sehr dick, nicht? Weil die Quellen ja, die machen sich immer neue Wege da. Ja, okay. Gut. Und das müssen wir sich vorstellen. Und da drunter brodelt's. Das bedeutet hier, und es sind so viele, die einfach das nicht sehen und irgendwann sind da Löcher und da fallen sie alle rein. Und das ist es, was ich sehen muss. Ich bin in der Welt und so soll ich die Welt sehen. Ich brauche nicht überall Teufelchen zu sehen, das ist nicht der Sinn. Aber ich soll sehen, dass Menschen eben von diesem Drachen umgarnt sind, schon festgehalten in tiefen Ketten der Sünde und des Irrtums und da brauchst du nicht mehr viel. Und da hinein bin ich gesandt. Genau da und mit meinem kleinen Stoßgebet, mit meinem kleinen Opfer, genau hier in die Seele zu treffen und der Mutter Gottes die Gnade zu geben, um diesen Menschen rauszuziehen. Das ist genau das. In Fatima hat das unbefleckte Herz Maria die tödliche Gefahr aufgezeigt und das allgemeine Rettungsmittel gegeben. Ihr unbeflecktes Herz. Maximilian Kolbe sagt es genau. Die Mutter Gottes, die Immaculata, sie ist diejenige, die allein die Seelen davor bewahren können, dass sie direkt in den Schlund reinfallen. Und ich soll ihr Werkzeug sein. Sehen Sie? Die MI1 ist also die konkrete Verwirklichung dieses Programms. Wenn die Mutter Gottes sagt, Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen, dann besteht es darin, dass die Mutter Gottes uns aneifert, eben ein Gebets- und Opferleben zu führen, in Bezug, ganz in Abhängigkeit von ihrem unbefleckten Herzen, von der Quelle aller Gnaden, der Bekehrung, der Heiligung dieser Seelen und auf diese Weise auf diese Seelen einzuwirken. Und das ist genau die MI1. Die Gnade des heiligen Maximilians war es, den Sinn der Hingabe jedes Einzelnen an das unbefleckte Herz Mariens bis ins letzte Detail des alltäglichen Lebens zu durchleuchten. Wie ein General, der seinen Offizieren nicht nur die allgemeine Strategie gibt, das könnte man jetzt die Botschaft von Fatima bezeichnen, sondern sie einübt in die konkrete Anwendung dieser Strategie bis ins Kleinste, indem er die kleinsten, die allerdeutlichsten und allerdetailliertesten Weisen gibt, wie so ein Ritter versucht, eben die Seelen zu bekehren, zu ihnen zu gehen und verschiedene Mittel anzuwenden, verschiedene Waffen zu benutzen, um hier diese große Tat zu vollbringen. Der Ritter, das was der heilige Maximilian MI1 nennt, das ist genau eben das Apostolat eines Pioniers, verstehen Sie? Das ist der Einzelne. Die Militia Immaculata, sofern das eine Gruppe ist und eine Armee, könnte so scheinen, dass es alles nur Gruppenarbeit wäre. Es gibt Leute, die dann meinen, wenn ich in einer Gruppe bin, in einem Kollektiv, dann wirkt das nicht. Im Gegenteil. Heilige Maximilian Kolbe besteht darauf, den Wert des Einzelnen. Er möchte sich persönlich individuell der Unbefleckten ganz weihen. Das ist ganz wichtig. Und er sagt, diese Hingabe lenkt von dir ab. Und hier wird dir niemanden Grenzen setzen. Es ist deine Liebe zur Immaculata, die hier bestimmen muss. Und deshalb wird von dir da eigentlich nur deine persönliche Entscheidung verlangt. Es ist deinem Eifer und deiner Klugheit eben überlassen. Wenn du es willst, dann ist es gut. Wenn du es ganz willst, ist es noch besser. Wenn du es ein bisschen willst, dann ist es auch nicht schlecht. So ist es. Auf diese Weise sind der Milizia keine Grenzen gesetzt. Jeder soll Ritter der Immaculata sein. Wie ich gestern sagte, wenn nur ein Mindestmaß an Wille da ist, sich der Mutter Gottes zu weihen und auch etwas zu tun für das Heil der Seelen. Genau. Wir sehen, der heilige Maximilian kennt ja uns Menschen. Er weiß ja um unsere Schwächen, aber er weiß auch um die umgestaltende Macht der Gnade Gottes, die eben durch Maria kommt. Wer sich einmal unter ihren Schutz gibt und ihr, noch einmal gesagt, den kleinen Finger gibt, den führt sie unweigerlich zu den Lichten, den Höhen der Heiligkeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Und bitte nicht jetzt in diese falsche Idee gehen, diese MI1 ist die niedrigste Stufe. MI2, jetzt wird's besser. MI3, diese sind die großen Helden. Das stimmt nicht, verstehen Sie? Das ist ganz falsch. Das ist ganz falsch. Wenn Pater Maximilian sich auch an jeden Christen guten Willen wendet und konkret von ihm praktisch nichts verlangt als ein Minimum von Rittertum, das Tragen der Medaille, wie wir gesagt haben, ein kleines Stoßgebet der MI, und das ist nicht einmal unter Sünde verpflichtend, so wünscht er doch, dass der Ritter in seinem persönlichen Leben alle Talente entfaltet. Er träumt doch davon, dass diese Ritter verzehrt werden vom Eifer für das Haus des Herrn. Versteht? Das ist genau das. Der Eifer, dass ich immer mehr erfüllt werde von dieser Wirklichkeit, die eben besonders in Fatima eben aufscheint. Ich bin mitten im Kampf um Leben und Tod und nicht nur um Leben und Tod dieser Welt, denn das Leben dieser Welt und der Tod kommt sowieso, sondern um ewiges Leben und ewiger Tod. Und da bin ich mitten drin. Wer also die MI1 in ihrer ganzen Bedeutung versteht, der sieht seine Sendung und sieh bitte das so, denn du bist am Montag morgen wieder zurück und dann sieh dich als Einzelkämpfer, als Pionier, der ganz allein, meistens ohne alle menschliche Hilfe, die Reihen des Feindes durchdringt. Wenn du in der Schule, in der Universität oder am Arbeitsplatz bist, wirst du es sofort spüren. Ich bin allein. Diese Einsamkeit bedrückt. Du bist nicht nur umgeben von Feinden, sondern du lebst mitten unter ihnen. Wie gesagt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und sieh, wenn du auch nichts Außerordentliches tust, es geht nicht darum, irgendwelche Gymnastik zu machen, sondern ganz, ganz einfach sich nach den Grundsätzen richten, die der heilige Maximilian dir in seinen vielen kleinen Anweisungen gibt. Einfach versuchen, diese Stoßgebete oft zu beten, gerade da, wo du bist, versuch das, dann wird automatisch etwas geschehen. Nämlich, du wirst anders wie die anderen. Deine Lebensweise ändert sich. Wenn die anderen alle verrückt werden, bleibst du ruhig. Wenn die anderen alle die Dinge so sehen, dann bekommst du die Gnade, sie anders zu sehen, nämlich wie Gott sie sieht. Und deshalb kommt früher oder später dieser Clash, dieses Aufeinanderprallen. Versteht? Und das musst ihr wissen. Das kommt so. Und da darf man nicht feige sein. Also, sobald man sieht, sobald die Welt sieht und die spürt es sofort, dass man sich nicht oder nicht mehr nach ihren Grundsätzen richtet, dass man nicht mehr redet wie die Männer der Welt, dass man nicht reagiert und sich verhält wie die Menschen der Welt und mit denen mitgeht und lächelt, über was sie lächeln und wütet, über was sie wüten, dann wird ihr Neugier erregt. Und nicht wenige von denen, die draußen sind, kommen dadurch zum Glauben. Das ist der Remi 1. Das ist das gute Beispiel. Du brauchst gar nichts machen, das, was ich vorhin gesagt habe. Du wirst eine Leuchte, die leuchtet von allein. Aber meistens ist es so, dass die anderen sich aufregen. Besonders, wenn die vorher deine Freunde waren. Denn du bist einer, der ihre Scheinruhe auseinanderbringt. Und deshalb wirst du notwendigerweise ausgeklammert, marginalisiert, lächerlich gemacht, mundtot gemacht und manchmal noch schlimmer. Und das musst du auf dir aufnehmen. Und da er isoliert ist, muss er in seiner Schwachheit eingedenk in besonderer, inniger Vereinigung mit der Immaculata leben. Muss wissen, ich bin schwach, ich halte es allein nicht aus. Und deshalb ist es so wichtig, diese Vereinigung mit der Mutter Gottes, das Herz Maria in mir, diese stetige Verbindung mit der besten aller Mütter, mit der Königin, die mir immer hilft, in jedem Augenblick und mich nie verlässt. Und dann wirst du stark. Wenn du das nicht tust, dann kommst du in der Welt um, so stark du menschlich bist. Selbst wenn du ein Gigant bist von Wissen oder Kraft, das ist alles vorbei. Da geht's nichts. Verstehen Sie? Und das ist wichtig, dass wir eben, wir sagen. Wie kämpft der Ritter, der Pionier der Remi 1? Jeder Ritter, schreibt der Maximilian Kolbe, soll seine Umgebung, seine Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen, seinen Wohnort als Terrain seiner Mission ansehen, um sie alle für die Immaculata zu gewinnen. Sei nicht entmutigt, weil Gleichgültigkeit und Bosheit herrschen. Die Gnade Gottes durch die Immaculata ist stärker. Deinen Wohnort musst du für die Immaculata gewinnen. Hier ist deine Arbeitsstelle. Durch Gebet, gutes Beispiel und Güte. Ja, durch große Süße und Güte, als Abglanz der Güte der Immaculata musst du kämpfen. Ein Missionar erzählt, eines Tages kam ein intelligenter Hindu zu ihm und drückte ein gewisses Verlangen nach Bekehrung zum Katholizismus aus. Der erstaunte Priester fragte ihn, was ihn dazu bewegte, worauf er die Antwort erhielt, dass er nicht an das Zölibat der katholischen Missionare glaubte, aber nach längerer aufmerksamer Beobachtung überzeugte er sich davon und deshalb muss die katholische Kirche Religion die wahre sein, wenn sie solche Kraft verleiht. So ist es immer. Die Menschen wollen die christliche Lehre sehen im Tun. Nicht so viel reden, nicht so viel rumrennen, sondern sein. In Mugenzaino Sono, als die Missionare da ankamen, da haben die ganzen Leute gedacht, was das für die polnischen Missionare, was das für Mondmenschen sind, die angefangen haben, auf diesem Hügel, unmöglichen Hügel, die Stadt der Unbefleckten da zu bauen. Und als sie diese Missionare gesehen, in der äußersten Armut, in der Konsequenz ihres Lebens, da fingen sofort Bekehrungen an, sofort. Heute, meine lieben Freunde, heute, besonders in der Jugend, da kann man nicht mehr viel argumentieren, weil die Argumentation heute in eine furchtbare Krise geraten ist. Heute sind die Leute nicht mehr logisch. Sie handeln und sie reagieren nach ihren Gefühlen. Heute ist da, heute ist ja, morgen ist nein. Das ist deine Sache, das ist mir egal. Du kannst argumentieren und die Leute werden dich nicht mehr verstehen. Aber das, was nach wie vor was einwirkt, das ist das Beispiel. Das ist das gute Beispiel. Das ist der Ritter Emmy 1. Das ist die große Aufgabe, die eben die Immaculata uns stellt. Jetzt gehen wir weiter. In der Apokalypse im Weiteren tritt jetzt die erste Bestie auf. Und diese erste Bestie: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Und auf seinen Hörnern trug es 10 Kronen und seinen Köpfen einen gotteslästerlichen Namen. Ihm gab der Drache die Macht, seine Macht, einen Thron und große Gewalt. Die ganze Welt sah dem Tiere verwundert nach. Man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt übertragen hatte. Und man betete das Tier an und sagte, wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit ihm zu streiten? Es ward ihm ein Maul gegeben, das hochtrabende und gotteslästerliche Reden führte. Um Gott zu lästern, um zu lästern seinen Namen, seine Wohnung in die Bewohner des Himmels. Auch ward ihm gestattet, hören Sie mal gut zu, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu besiegen. Ja, es war die Macht verliehen über alle Geschlechter, Stämme, Sprachen, Völker. Alle Erdenbewohner werden es anbeten, deren Namen seit Anbeginn der Welt nicht geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das geopfert ist. Und das ist genau das. Es muss ein hier, das Tier wurde von den Exegeten und den Theologen seit Thomas von Aquin immer als eine Weltmacht bezeichnet, die in der Lage ist, alle Völker und Nationen eben unter das Banner eben des Teufels zu bringen. Das heißt, es gibt eine Institution, eine Macht, die eben die Leute dem Drachen in die Hände liefert, die die Ideologie des Drachen aufnimmt. Und das ist ganz, ganz genau eben diese politische Macht, die Weltmacht, die alles umformt, um alles so zu gestalten, dass es da heißt, es gibt keinen Gott, ich brauche Gott nicht dienen und der Mensch ist alles. Du wirst sein wie Gott. Das sind die kleinen Grundprinzipien. Nun gab es in der ganzen Welt nur zwei solcher Mächte. Es hat nie etwas anderes gegeben. Die aufgekommen sind eben, wann? In den letzten Zeiten. In 1717 war es die Freimaurerei, die genau diese Ideologie, wie ich am Anfang gesagt habe, des Teufels in alle Bereiche des öffentlichen Lebens hineintrug und so das öffentliche Leben umgestaltet in den Novus Ordo Mundi, in die neue Weltordnung. Und diese neue Weltordnung wird nun bis zum Ende realisiert, durch den 1917 entstehenden Kommunismus. Die Mutter Gottes hier im zweiten Geheimnis, passt ganz genau, wenn meine Wünsche erfüllt werden, dann wird Russland sich bekehren. Die Kinder wussten gar nicht, was Russland ist. Das könnte man vorstellen. Die hatten einfach das gehört, aber Russland wird sich bekehren und Friede sein. Wenn nicht, wird die gottlose Propaganda ihre Irrtümer auf der ganzen Welt verbreiten und Kriege und Kirchenverfolgungen hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, mehrere Nationen werden zugrunde gehen. Was ist das? Das ist diese aus dem höllischen Meer aufsteigende Bestie, das sind die antichristlichen Regierungen. Und wie können die besiegt werden? Was sagt die Mutter Gottes? Um das zu verhindern, werde ich kommen, die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu fordern. Wenn meine Wünsche hört, wird sich Russland bekehren des Friedens sein, das habe ich schon gesagt. Seht, das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Die Mutter Gottes also gibt schon mal wieder die Antwort. Hier haben wir die Weltmacht, Kommunismus auf der einen Hälfte der Erde und so ungefähr zusammengefasst und die Weltmacht Freimaurerei auf der anderen Hälfte und die ganze Welt in der heutigen Zeit ist diesen Mächten völlig unterworfen. Das muss man sehen. Es gibt kein Land, keine Regierung, nichts mehr, keine Institution mehr, öffentliche Institution von Weltrang oder von im wichtigen Rahmen, das nicht zersetzt wäre von dieser Ideologie. Die Grundsätze, die Statuten aller dieser Institutionen sind gebaut nach dieser Freiheit, nach diesem Liberalismus, wo der Mensch und die Welt alles ist und das Göttliche und die Wahrheit nichts mehr. Und wer ist die große Antwort? Das unbefleckte Herz Mariens. Das unbefleckte Herz Mariens, das nun öffentlich bekannt wird, als die große Macht, dem Teufel den Kopf zu zertreten und diese feindlichen Mächte zu überwinden. Maria wird anerkannt von der höchsten Autorität der Kirche als diejenige, die Macht hat im öffentlichen, gesellschaftlichen und sogar politischen Leben. Und der Ausdruck dieses Bekenntnisses und dieser Anerkennung ist die Weihe an das unbefleckte Herz, die Weihe Russlands, des Landes, das zum, wenn ich so sagen, zum Vehikel oder zum Leuchtturm des gigantischen Zerstörungswerkes, das durch die Bestie hervorgebracht wird, eben geworden ist und die halbe Welt mit sich in den Abgrund des kommunistischen Atheismus gerissen hat. Ich konnte 20 Jahre in diesen Ländern arbeiten, besonders eben in den baltischen Ländern, Russland und Ukraine, feststellen, was das für Verheerungen mit sich gezogen hat. Die Weihe an die Unbefleckte beinhaltet die Bekehrung zur einzigen Wahrheit. Zur einzigen Wahrheit. Das sagt die Mutter Gottes. Russland wird sich bekehren. Sie schreibt nicht, der Kommunismus wird weggehen. Sie schreibt von der Bekehrung Russlands, die natürlich nicht möglich ist, solange diese fürchterlichen Irrtümer nicht weg sind. Aber die Bekehrung Russlands ist noch ein zweites. Ist die Bekehrung von einem religiösen Irrtum, von einem Schisma oder von einer Häresie schon eben zur einen katholischen Wahrheit. Natürlich ist es klar, dass dieses Geheimnis sich richtet vor allem an die Großen der Welt, an den Papst zusammen mit allen Bischöfen, wo die Mutter Gottes das will. Aber dann auch an die Politiker, wie wir gesagt haben, wenn sie auf die Bitten der Unbefleckten hören und auf Wunder und ihre Länder und ihre Institutionen dem unbefleckten Herzen weihen. Das habe ich Ihnen letztes Mal gesagt, welche wunderbaren, schönen Früchte das gebracht hat. Und nun, was soll das jetzt für uns bedeuten? Es hat eine große Bedeutung. Schaut, hier ist es ja die Öffentlichkeit. Die erste Bestie tut dann hier etwas anderes. Der Teufel ist der Drache, ist dabei, jeden Einzelnen zu gewinnen. Das ist individuelle Niveau. Aber da ist jetzt die erste Bestie, die praktisch auf öffentlichem Niveau, in Öffentlichkeitsarbeit, das öffentliche Königtum des Teufels errichtet oder des Drachen, der Liberalismus, wo eben die Ideologie des Drachen eben regiert. Und demgegenüber, was wird da aufgebaut? Was ist eigentlich die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens? Es ist die Bekehrung. Die Bekehrung Russlands heißt, dass in Russland Jesus Christus König wird. Das ist im Grunde nichts anderes als das öffentliche, soziale Königtum unseres Herrn Jesus Christus. Und genau das ist das, was geschieht, wenn Russland geweiht wird, dem unbefleckten Herzen. Und durch Maria wird dieses Königtum Christi hervorgerufen. Wenn Sie den Text unserer Weihe Detailien Maximilian lesen, werden Sie gerade das am Schluss sehen. Durch Maria wird das Königtum unseres Herrn Jesus Christus, des heiligsten Herzens Jesus, und nur durch sie verbreitet. Und das bedeutet, dass wir eben auch jetzt hinaustreten sollten, im Maße des Möglichen, aus dem rein Individuellen und auch versuchen, für das soziale Königtum auch zu wirken. Das heißt, wir treten aus der engen Dimension des privaten Lebens heraus und versuchen, die Gesellschaft unter die Herrschaft des Königs der Könige zu bringen, durch Maria. Und wissen Sie, was das ist? Das ist nichts anderes als Emmy 2. Das ist genau das. Durch Errichtung von Zellen in allen öffentlichen Bereichen soll die Gesellschaft zurückfinden zur Immaculata. Das ist der Traum Maximilians, wenn er von der Emmy 2 spricht. Er sieht überall kleine Gruppen, Gemeinschaften, gemeinsame Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit durch Presse, durch Internet, würde ich jetzt sagen dazu, gemeinsame Massenmedien. Kurz, er möchte die modernsten Mittel einsetzen, um den Feind dort zu besiegen, wo er unbesiegbar scheint. Denn er hat ja die ganze Öffentlichkeit in den Händen, das Geld und alle anderen Machtmittel. Seht, und das ist genau das. Und dennoch ist eine anerkannte Tatsache, dass während des kommunistischen Terrors durch die Zellen der ME2 der katholische Geist sich an vielen Orten hinter dem eisernen Vorhang erhalten hat. Zum Beispiel in der Mission in China wurde die Legio Maria zum großen Mittel der Ausbreitung des katholischen Glaubens und der christlichen Zivilisation. Und das waren solche Zellen, von der eben die Mutter Gottes will. Und das ist ja schon tiefster Kommunismus, wenn man so sagen darf. Und diese Zellen, besteht eben darin, dass hier eben sich Menschen zusammentun. Denn zusammen können wir mehr tun. Wir können mehr tun, wenn wir gemeinsam arbeiten. Die gemeinsame Aktion. Er schreibt, es gibt zwei allgemeine Arten des Wirkens. Das individuelle Wirken Und das soziale gemeinsame Wirken. Im individuellen Wirken kann man viel tun, gemäß den ihm gegebenen Talenten und sehnsüchtig in Liebe zu Gott. Aber immer gibt es wieder Fälle, in denen man allein das Ziel nicht erreicht. Und deshalb verlangt er und wünscht es, dass sich die MI, die Ritter zusammentun und vielleicht eben durch gemeinsame Arbeit hier die Sache der Immaculata weiterführen. Sie können nicht, einer kann nicht allein eine Zeitung machen. Einer kann nicht allein gewisse Dinge realisieren. Da braucht's mehr dazu. Und diese kleinen Zellen und Strukturen, das wäre jetzt ein weiterer Aufbau der MI. Und das ist vielleicht das, woran wir vielleicht denken können. Man nennt es einen MI-Kreis. Und dieser Kreis würde eben jetzt zusammenarbeiten und würde jetzt zum Beispiel eben Mittel finden, die einer allein nicht kann. Der dann zum Beispiel Flugblätter, zum Beispiel kleine gemeinsame Aktionen oder sonst was, zu denen eben die einzelnen Ritter eingeladen würden. So sehe ich das. Aber davon werde ich morgen früh sprechen. Nur damit Sie wissen, wie das gemeint ist. Und jetzt kommt noch zum Schluss der dritte Teil. Und hier in der Apokalypse wird jetzt fortgeführt und deshalb ist es ja so interessant, dass die Schwester Lucia spricht, lest Apokalypse 12 und Fortsetzung. In der geheimen Offenbarung lesen wir, und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus dem Festlande. Es hatte zwei Hörner wie das Lamm. Und es redete wie der Drache. Es übte die ganze Gewalt des ersten Tieres unter dessen Augen aus und brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeben. Es wirkte große Wunderzeichen und verführte die Bewohner der Erde. Es forderte nämlich die Bewohner der Erde auf, ein Bild von dem Tier zu machen. Und des Weiteren wird dieses zweite Tier dreimal vom Evangelist der falsche Prophet bezeichnet. Und das bringt nun die Kirchenlehrer und die Exegeten, die Spezialisten der Heiligen Schrift dazu, dass es hier um eine Macht geht, die die Fähigkeit besitzt zu prophezeien, also eine geistliche, religiöse, allerdings im Bösen verhaftete Macht. Dieses Böse ist natürlich nichts anderes als der Unglaube. Der Unglaube, der in diesem Fall die Lehre Christi nachahmt äußerlich. Es sah aus wie das Lamm Gottes, und leider in seinem Munde eben wie der Drache spricht oder die Bestie. Das ist die Häresie oder die falsche Lehre, die falsche Religion. Und genau das ist die genau logische Folge der ganzen Antitrinität. Der Drache, die erste, die zweite Bestie wurden von jeher die Anti-Dreifaltigkeit genannt, eben die Nachäffung der heiligsten Dreifaltigkeit. Und das ganze Wirken des Teufels in der Welt ist damit eigentlich ganz klar zusammengefasst. Mehr gibt's gar nicht. Und zwar das öffentliche Wirken, das Wirken auf die Welt hin. Und demgegenüber sieht man jetzt das Geheimnis von Fatima als genau die Antwort, wo die Mutter Gottes genau diese Gefahren nochmal klar zeigt, hier zuerst die Hölle, hier diese Irrtümer Russlands und was alles daraus herauskommt und hier was? Hier was? Das ist das dritte Geheimnis. Hier, ganz logischerweise, wird die Mutter Gottes gemäß diesem Schema, es ist genau dasselbe Schema, wird hier in kurzer und ausdrücklicher Weise den von der zweiten Bestie hervorgerufene Katastrophe bezeichnen, was eben im religiösen Gebiet so Furchtbares geschieht. Was ist nichts anderes als diese furchtbare Krise der Kirche und die Zersetzung der heiligen Mutterkirche eben durch diese Ideale des Teufels. Und was ist der Ökumenismus? Was sind die neuen sozusagen Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils? Das ist ganz genau das in die Kirche hineinführen, was vorher verboten und verurteilt war, nämlich diese Irrtümer der Freimaurerei und des Kommunismus, der besseren Welt, der Vereinigung aller Religionen und eben der Brüderlichkeit. Und das Wichtigste ist die Freiheit des Menschen. Das ist das Wesentliche, was das Zweite Vatikanische Konzil Neues hervorgebracht hat. Und das ist irgendwie besprochen von der Mutter Gottes und damit auch gleich die Lösung. Und die Lösung im ersten Geheimnis ist was? Das unbefleckte Herz Mariens. Die Lösung im zweiten Geheimnis, was? Das unbefleckte Herz Mariens. Die Lösung des dritten Geheimnisses, was? Das unbefleckte Herz Mariens natürlich. Wie diese Lösung aussieht, die wird wortwörtlich, das können wir nicht sagen. Aber sie wird sicher da sein, denn am Schluss, hier haben wir die letztendliche, das Ziel des Teufels, um die ganze Welt und alle und alles zu siegen, den Endsieger vorbeizuführen. Und hier haben wir als total des ganzen Ding. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Also die Struktur ist ganz, ganz logisch, hier und dort. Und deshalb können wir schon von dem her sehen, in welche Richtung das dritte Geheimnis geht. Wobei ich, wie schon gesagt habe, das ist nur ein einziges Argument von über 60, das genau zeigt, was da drin ist. Da wissen wir noch viel, viel mehr. Aber davon kann ich jetzt nicht sprechen. Und hier kommt beim heiligen Maximilian Kolbe die MI3, was ganz genau passt. Die MI3, was war das? Natürlich, die Antwort des Himmels, die Mutter Gottes, die wird eben helfen, wenn die Kirche ganz bedroht ist von dieser zweiten Bestie. Dann steht der Herr da und gibt der Welt das letzte Lösungsmittel. Ist das nicht herrlich? Hier wird Fatima nochmal ganz groß in ganzen neuen Licht gesehen. In diesem Endkampf. Hier versucht der Teufel alles aufzubieten. Der heilige Grignion vorher wird täglich seiner Wut seine Mittel verdoppeln, ja, weil er nicht mehr viel Zeit hat. Und die Antwort Gottes ist ein ganz ruhiges Schauen auf das. Unbeflecktes Herz Mariens. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. So richtig souverän steht die Königin da, sieht sich das alles an, mit einem kleinen Wisch geht das alles vorbei. Und deshalb versteht doch das. Jede Offensive des Teufels zeigt trotz seiner dunklen Absichten doch nur klarer ein einziges Ziel. Warum lässt Gott das alles zu? Warum? Im Grunde eigentlich aus einem einzigen Grund. Damit wir umso mehr erkennen, wer es ist da. Wer bist du, Immaculata? Die Größe der siegenden Herrin. Die Unbefleckte, das ist Maria, größer, stärker, die Stärke, die alle Mächte des Bösen überwindet mit einem einzigen Hauch. Deshalb erlaubt Gott, dass sich zunächst die Häresien in schwindelnder Eile entwickeln. Aber nur deshalb, damit im Augenblick der schlimmsten Prüfung, wenn es scheint, dass die Wahrheit endgültig zermalmend ist, die Immaculata sie alle ohne Ausnahme besiegen wird. Du allein hast alle Häresien auf der ganzen Welt besiegt. Ein Windhauch, ein Hauch der Immaculata und alles ist vorbei. Und wir dürfen an diesem Sieg teilnehmen, wenn wir ihr beistehen. Seht, und das ist es eben. Und nun sieht man, nun aber jetzt, an wen geht natürlich das dritte Geheimnis? Es geht an die Seelenhirten. Es bestimmt natürlich hier das Problem, dass die Krise der kirchlichen Hierarchie, die hier versagt, und das ist unsere Hoffnung, die Immaculata. Und jetzt können Sie sagen, ja, aber damit haben wir ja überhaupt nichts mehr zu tun. Nicht? Aber hier ist es ganz wichtig, genau dieses Problem des Abfalls der Hirten und des Versagens der Hirten sieht der heilige Maximilian Kolbe, hat er vor Augen und gründet die MI3, wo er sagt, die Hingabe an Maria dieser Gruppe, das ist eben die, die sich ganz und gar Gott wenden. Das ist diejenigen, die ganz und gar bis zum Heroismus, wie er sagt, das Ideal verwirklichen und ganz und gar, wo jeder grenzenlos ihr geweiht ist und sein ganzes Leben hingibt, was natürlich nur möglich ist in einem Art gottgeweihten Leben. Und deshalb diejenigen, die in der Stadt der Immaculata wohnen. Hier sieht der heilige Maximilian eben, dass hier diese Krise des Priestertums, der Hierarchie der Kirche überwindet wird durch heilige Priester, durch heilige Ordensleute, durch Apostel Jesu und Maria der letzten Zeiten, die der heilige Grignion de Montfort 300 Jahre vorher schon klar dargestellt hat. Und der heilige Maximilian Kolbe sagt, das müssen wir sein. Wir müssen auf die Angriffe des Teufels auch mit einem Gegenangriff eben wirken. Und dieser Gegenangriff besteht darin, dass wir eben ganz und gar der Mutter Gottes uns hingeben. Grenzenlos, eben grenzenlos. Genau das Gegenteil des Liberalismus und des Modernismus, eine Stadt der Unbefleckten, Menschen, die auf sie ihr Leben aufbauen, im totalen Gehorsam an die Unbefleckte. Ich werde Gott nicht dienen, ist der Ungehorsam. Und der Ritter der Immaculata sagt, ich werde Gott dienen, in der Immaculata bis zum Letzten. Das ist der Gehorsam. Und dass der andere, der Teufel, sagt, ihr werdet sein wie Gott, dass der Mensch sich vergöttigt in seinem weltlichen Reichtum. Und Maximilian Kolbe sagt, der Ritter der Immaculata, äußerste Armut. Nichts für sich selber, alles für die Immaculata. So ist es. Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wir können hier eine ganz klare, herrliche Struktur entdecken, die alles schön zusammenfasst. Aber wiederum, diese Idee, die kommt von Lucia von Fatima und wurde ausgearbeitet von verschiedenen Fatimisten. Und besonders von Michel de la Trinité, den ich besprochen habe, der diese herrlichen Bücher geschrieben hat. Und vorher auch vom Vater Alonso, der auf das eingeht. Und hier klar die Entsprechungen sieht. Und wenn wir nun die ganzen Analysen des dritten Geheimnisses dazu nehmen, dann passt es hundertprozentig. Alle Angaben, die wir haben, die das dritte Geheimnis besprechen, diejenigen, die das dritte Geheimnis gelesen haben und ein bisschen darüber gesprochen haben, ist eine ganze Reihe von Hierarchen. Und dann gibt es diejenigen, die eben die Worte der Mutter Gottes analysieren und verschiedene andere Argumente. Das passt wirklich total bestens. Aber das ist jetzt nicht mehr unser Thema. Das Wichtige ist zu sehen, nochmal, das große Mittel unseres Lebens, hier in jedem Bereich, das unbefleckte Herz Mariens. Das soll uns noch mehr stärken, dieses Mittel zu ergreifen und jetzt wirklich Ritter der Immaculata und Apostel von Fatima zu werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freu dich, du Himmelskönigin. Halleluja. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfer Maria. Halleluja. Lasset uns beten. Oh Gott, du hast durch die Auferstehung deines Herrn Jesus Christus, durch deine Auferstehung die Welt erfreuen wollen. Gib, dass durch die unbefleckte Jungfrau Maria wir die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus unseren Herrn. O Herr, gib den armen Seelen die, im Fegfeuer die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen im Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.